Liebe Schwestern und Brüder, Achtung, Giftalarm. Bei mir in meinem Pfarrgarten wachsen wunderschöne wilde Erdbeeren. Und die Kinder freuen sich natürlich und wollen die dann essen. Bloß gibt es ein Problem. Mitten unter diesen Erdbeeren wächst eine giftige Einbeere. Und die sieht genauso aus wie die Erdbeeren. Und ich muss den Kindern immer sagen, ihr könnt bitte da leider keine Erdbeeren essen, bevor euch den Magen versaut. Da gucken sie mich immer ganz entsetzt an. Leider habe ich es nicht geschafft, diese Einbeeren rauszurupfen. Die sind sogar noch wilder. Und an diese Geschichte muss ich denken beim heutigen Evangelium. Plus, bei mir waren es die Vögel, die wahrscheinlich die Einbeeren gebracht haben. Bei der Geschichte von Jesus ist es ein Feind, der die Weizenernte versaut. Und das ist noch viel schlimmer. Ein paar Erdbeeren kann man ja verkraften. Aber die Weizenernte, das war die Grundlage der Nahrung damals. Wir kriegen ja heute mit, dieser Getreidestreit mit der Ukraine, Russland, wie grundlegend dieser Weizen ist. Es gibt in Palästina tatsächlich ein Kraut, das heißt Lollkraut, gibt verschiedene, oder Schwindelweizen, weil es aussieht wirklich wie Weizen. Das wächst und sieht genau aus wie Weizen. Und erst wenn sich die Ähren bilden, dann sieht man, Moment, das ist ja gar kein Weizen. Aber dann, wenn das ausgesät ist, natürlich das Wurzelwerk ist verbunden, wenn man das rausreißt, dann reißt man eben den Weizen raus. Und diese Szene erzählt Jesus und sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Zuvor war ja auch ein Saatgleichnis, wo es darum geht, dass wir ein offenes Herz haben und dass der Same in uns Frucht bringt. Was will er uns mit diesem Geschichte dann sagen? Ja. In unserem Leben gibt es eben nicht bloß die gute Saat, die in uns wächst. Es gibt eben auch das Böse. Im Judentum schon gab es die Lehre, dass im Menschen zwei Triebe tätig sind, der gute und der böse Trieb. Und der Mensch achten müsse, was ihn im Letzten eigentlich bestimmt. Und oft sieht das Gute auch so schön fromm und nett aus. Vielleicht kennen Sie das, wenn Ihnen jemand freundlich begegnet und Sie wissen genau, das stimmt gar nicht. Das ist nur Fassade. Das kann manchmal noch viel schmerzhafter sein, wie wenn jemand einfach ehrlich gesteht, ich kann mit Ihnen ungut umkommen, wir verstehen uns einfach nicht und fertig. So ein bisschen freundlich, gell? Ja, nett, eklig. Aber es gibt, wie gesagt, in uns, und das sind wir vielleicht auch von Kind auf gewohnt, solche Mechanismen, solche Verhaltensweisen, wo wir selbst nach außen was vorspielen, was gar nicht in uns ist. Und es sind oft Charaktereigenschaften, die sind tief verwurzelt. Ich nehme mich da nicht aus, ich sage immer spaßhaft, wenn mir jemand sagt, Herr Pfarrer, Sie sind so ein tolles Beispiel, klasse, wie Sie Ihr Christentum leben, da sage ich, schwätzen Sie mal mit meinen Schwestern. Die geben Ihnen eine andere Auskunft. Die kennen meine Fehler sehr gut und die wissen, wo auch meine Macken sind. Und eine Herausforderung, wenn wir bestimmte Dinge in uns haben, die wir nicht gebacken kriegen. Sozusagen, ich bleibe jetzt bei dem Bild der Einbeeren, die einfach nicht weggehen. Was machen wir dann? Es gibt Menschen, die werden dann verrückt, die werden psychotisch. Es gehört auch zum Leben dazu, mit den Schattenseiten ehrlich umzugehen. Aber das heißt zuerst einmal akzeptieren, ich bin nicht bloß gut. Ich habe Dinge, die kann ich einfach nicht ändern. Und ich muss ehrlich damit umgehen. Ich sage, das erste Medikament ist die Beichte. Hol dir das im Sakrament, die Zusage, du kannst wieder von vorne beginnen. Entsorge das. Aber es ist auch das offene Gespräch. Und auch einmal ein ehrliches Feedback rate ich den Ehepaaren immer: Wie geht's dir denn mit mir? Wo könnte ich vielleicht dir noch etwas entgegenkommen? Und wir zerbrechen uns auch die Zunge nicht, wenn wir sagen: Es tut mir leid, ich will ja lieber und freundlicher zu dir sein, aber es geht nicht. Du kennst meine Fehler und ich kenne deine. Das entspannt. Und diese Ehrlichkeit, auch mit dem Umgang der eigenen Schwächen, hilft uns, mit den anderen Schwächen barmherzig sein. Wenn Menschen das immer wieder wegdrücken, und das kennen sie auch, dann bekämpfen sie ihre eigenen Schwächen in den Schwächen der anderen. Dann sind immer die anderen schuld und blöd. Aber solche Menschen werden nicht fröhlich. Sie sind verbittert und biestig. Jesus sagt also, das Reich Gottes gleicht der Geduld eines Schnitters, der wartet trotzdem, bis die Ernte reif ist. Und jetzt kommt's: Vertrauen der guten Saat in dir. Die ist da. Vielleicht bist du auch bloß fixiert auf das Negative. Es gibt das Gute, das Gott in dir wachsen lässt. Und deshalb schiebt Jesus zwei weitere Gleichnisse nach, die ganz kurz sind. Das eine vom Senfkorn. Ein Senfkorn ist tatsächlich nicht das bei uns in den Senfgläsern, sondern noch viel, viel kleiner. Und es wächst zu einem Strauch, es wird sogar wie ein Baum, in dem Vögel nisten können. Und er sagt, wenn das Kleine in dir, wenn du das wertschätzt, aber auch das Kleine im Anderen, wenn du den Blick darauf setzt, dann wächst das Gute in dir. Es ist aber auch ein Hinweis: Das Reich Gottes besteht nicht in super Events oder Aktionen in erster Linie, sondern in den ganz kleinen Dingen des Alltags. Wenn ich eben mal einen Dreck wegputze, den ich nicht selber gemacht habe. Oder auch nicht zurückschlage, wenn mir jemand einen blöden Blick gibt oder ein blödes Wort. Die ganz kleinen Dinge des Alltags, die Gott zu geben und aus Liebe, das ist wie ein Senfkorn. Und das wird aufgehen. Leider leben wir in einer Gesellschaft, die umgekehrt jeden kleinen Futzel kritisiert, und wir kritisieren uns gegenseitig. Und gerade die, die Verantwortung in der Öffentlichkeit tragen, die eine Firma haben, die andere Menschen leiten müssen, kennen das sehr gut. Ständig: Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Natürlich muss man das sagen, aber das Gute sehen wir nicht. Können wir einander Danke sagen für das, was gut ist, die kleinen Dinge, das kleine Lächeln? Schön, dass du solche Grübchen immer noch hast, auch im Alter, wenn du lächelst. Wäre doch mal ein guter Spruch. Und schließlich kommt noch ein Bild, das ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Er sagt, das Himmelreich gleicht einer Frau, die einen Sauerteig in 3 Seah Mehl verbirgt. Und das sind ungefähr umgerechnet 45 Kilo. Also die macht nicht bloß ein Gebäck für ein paar Leute, sondern wenn ich mir vorstelle, 45 Kilo Teig zu durchmischen, die braucht ganz schöne Arme. Denke ich an die Arme von meiner Oma. Bis das durchgemischt ist. Damit macht Jesus auch deutlich, das Reich Gottes ist ganz schöne Knochenarbeit. Und das Reich Gottes ist nicht bloß für ein paar Erwählte, für so eine kleine Gruppe, die dann zufrieden ist. Nein, er will, dass das Ganze durchsäuert wird. Und das ist eine Menge, das muss reichen für ein großes Fest, so wie heute. Das erinnert auch an diese Szene, als Abraham besucht bekommt von 3 Männern und später begreift, dass es Gott ist. Sarah mischt damals auch genau 3 Seah Mehl, weil es immer ein Riesenfest war. Man hat einen Festochsen geschlachtet und da brauchte man schon etwas mehr Brot als für einen Morgen, einen Tag. Ein Fest ging schließlich in der Regel mindestens 3-4 Tage. Ich fasse nochmal zusammen. Und das ist auch, ich komme jetzt zu Anna und Joachim, die Haltung, die wir bei Maria sehen, und die ist sicher geprägt auch von ihren Eltern. Maria hat vieles nicht sofort immer begriffen. Wenn man in der Heiligen Schrift liest, wie sie zum Teil auch massiv von Jesus abgelehnt wurde zuerst, wenn jemand sagt, toll, was du für eine Mama hast, die dich gestillt hat, und dann sagt er, wer, wie bitte, die, die das Wort Gottes hören, die sind mir wichtig. Das hat ihr sicher wehgetan. Oder den Elfjährigen, die sie 3 Tage sucht, Kind, wie konntest du uns das antun? Da kommt keine Entschuldigung von dem Jungen. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Boah. Da heißt extra bei Lukas, sie bewahrt es in ihrem Herzen. Ich denke, sie hat es ziemlich verarbeiten müssen. Und es zeigt aber, Maria hat nicht zurückgeschlagen. Sie hat, als der Engel sagt, du sollst ein Kind empfangen, fragt sie, wie geht es bitte? Ich habe noch keinen intimen Kontakt. Sie ist auch ehrlich und offen. Aber sie muss die Dinge durchkauen und sie muss warten. Es war für sie schwierig, als Jesus an die Öffentlichkeit ging, seinen Beruf sozusagen verlassen hat als Zimmermann. Damit kam kein Geld mehr in die Familie rein. Es haben andere Frauen Jesus gesponsert, aber sie, die Mama, war nicht dabei. Sie musste sozusagen im Hintergrund Jesus begleiten im Gebet. Erst unter dem Kreuz ist sie wieder bei ihm und bei den Jüngern. Und dann im Abendmahlsaal, als sie beten um den Heiligen Geist. Diese Geduld zu warten, bis es Zeit ist, bis ich was begreife, bis ich Dinge, die ich nicht verstehen kann, annehmen kann, das zeigt, dass Maria solch eine Prägung hatte, aber auch ehrlich zu sein, hinzustehen, nicht bloß die Augen niederzuschlagen. Das Vertrauen, dass das Kleine groß wird, dass am Ende Gott größer ist. Gott, das wird im Magnificat deutlich, hat auf die Niedrigkeit seiner Macht geschaut. Und ich vertraue, dass die, die heute die Mächtigen sind, die die anderen unterdrücken und die uns Angst machen, die werden nicht am Ende das Sagen haben. Und schließlich die Szene in Kana, wo sie sagt, sie haben keinen Wein mehr. Diese 6 Krüge, das sind 100 Liter, pro Krug 600 Liter, ist auch eine Menge, wo sie sagt, Jesus, bitte, guck, dass das Fest weitergeht. Bitten wir den Herrn, dass auch wir mit dem Unguten in uns leben können, auch im Anderen, dass wir ihm das immer wieder bringen, dass wir vertrauen, dass das Kleine, das wir ihm schenken, groß wird und dass wir uns auch für das Große einsetzen, dass wir wichtig sind, nicht bloß für unsere Familie. Wir sind wichtig für diese Welt. Mit jedem kleinsten Tun leisten wir einen Beitrag, dass diese Welt ein anderes Antlitz hat. Und so segne uns an diesem Tag und stärke uns und schenke uns diese Freude, der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.